Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 5-to-9 Club Podcast. Unser heutiger Gast hat eine spannende Laufbahn hingelegt. Vom Wirtschaftswissenschaftenstudium hin zu Design und Produktion von Designermöbeln. Und in dieser Folge erfährst du heute, wie die Idee für das Unternehmen Geometry, und ich erfahre gleich noch, ob ich es richtig ausgesprochen habe, entstanden ist und wie Sascha Hattke es geschafft hat, nach seinem Studium Designerprodukte made in Germany zu produzieren und auch zu vertreiben. Willkommen im 5-to-9 Club, lieber Sascha.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken, es ist mein erster Podcast und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell die Ehre erhalte, bei einem Podcast zu sprechen.
Ja, sehr cool, dass du mit dabei bist und dich traust, das gehört ja auch dazu. Jetzt habe ich ja schon ein Stück weit was eingeleitet, aber für uns und für alle Hörerinnen da draußen, wie würdest du dich eigentlich vorstellen?
Eigentlich beschreibt es ganz gut, vom Ingenieur zum Designer und Gründer, weil ich wirklich meinen Background in der Industrie habe, beziehungsweise als Wirtschaftsingenieur. Das war mein Studium, habe aber auch danach direkt 9 Jahre als Ingenieur gearbeitet und war sehr technisch, Metallbearbeitung, auch oft an Maschinen gearbeitet und da habe ich da sehr viel Background-Wissen und bin dann quasi ins neue kalte Wasser gesprungen mit dem Produktdesign und Unternehmensaufbau generell.
Spannend, aber das erklärt ja schon direkt einiges am Anfang. Nur wenn man Wirtschaftswissenschaften liest oder anschaut, dann hat man ja nicht diese direkte Verbindung. Und das klang jetzt so, als wenn da irgendwie eine Art Plan hinterstand, das Ganze direkt so umzusetzen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen so Long-Story-mäßig mitnehmen, wie das entstanden ist.
Ja, sehr gerne. Wir können gerne vorne anfangen. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, das ist quasi eine Mischung zwischen Maschinenbau und BWL und habe damals in einem Unternehmen angefangen, die Metallbearbeitung in Lohnfertigung anbieten. Das heißt Frästeile, Drehteile, sehr im Hightech-Bereich. Und da bin ich direkt im Studium, es war ein duales Studium, bin ich direkt eingestiegen und habe quasi angefangen mit CAD-Konstruktion, habe Teile in 3D gezeichnet und eigentlich hat mich schon da im Studium dieses Zeichnen, Design nie losgelassen. Also hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich gebe auch bis heute an der Fachhochschule Kurse für CAD, weil ich das einfach super spannend finde, was zu erschaffen und am Ende die Teile in der Hand zu halten. Das ist einfach für mich, hat mich immer begeistert. Und ich hatte eine relativ lange Laufbahn in der Firma, wo ich gearbeitet habe. Und dort war es so, dass ich dann von der Konstruktion auch in die Produktion gekommen bin und bin quasi immer von Abteilung zu Abteilung gesprungen, wo gerade Bedarf war. Es war ein kleines Unternehmen mit 15 Mitarbeitern und ich habe wirklich alles durchlaufen dort, war in der Fräsmaschine, war in der Erodierabteilung, also ist auch Metallbearbeitung und bin dann auch in die Produktionsplanung und Produktionsleitung gekommen. Was für mich halt als ehemaliger Student auch ein großer Schritt war. Und habe dann mit meinem Chef zusammen auch die Firma geleitet sozusagen, habe Projektmanagement, Qualitätsmanagement gemacht, Qualitätssicherung, Mitarbeiter eingestellt und Mitarbeiter gefeuert. Also war sehr, sehr, sehr vielseitig und gerade in so einer kleinen Firma hat man immer einen riesen Überblick über alles. Und für mich war immer das Wichtigste zu lernen. Also das stand für mich immer an oberster Stelle und da habe ich in der Firma riesige Chancen gesehen und habe wirklich, also habe auch alle Prozesse geschrieben für das Unternehmen. Ich wusste, welcher Mitarbeiter was macht und bis ins kleinste Detail.
Genau. Stark, wow. Sascha, für alle, die jetzt kein Ingenieurswesen studiert haben, jetzt erklär uns nochmal von Anfang an, was ist überhaupt CAD?
Genau, CAD steht für Computer Aided Design. Das ist im Prinzip, kann man das übersetzen wie dreidimensionales Zeichnen. Also man generiert dreidimensionale Teile, die man dann nachher nutzt als Modell für die Fertigung, auch für Simulationen. Also das ist quasi die Grundlage der Produktentwicklung.
Sprich, also genau, noch kurz dazu, sprich, das ist jetzt auch sowas, was man zum Beispiel heutzutage auch oft in 3D-Druckern oder so sieht, oder ist das was anderes?
Also auch dafür ist CAD die Grundlage. Das heißt, man hat immer ein dreidimensionales Modell. Was beim 3D-Druck dann noch der Fall ist, man muss dann quasi ein Programm schreiben für den Drucker. Das ist dann wieder was anderes. Das heißt, es ist nicht 1:1 das gedruckte Teil, sondern man muss immer noch, steht immer noch die Maschine und ein Programm dazwischen.
Okay. Ja, super. Das wollte ich mir einmal geklärt haben, aber ja. Genau. Andi, lass uns weitergehen.
Ja, nee, ich fand das auch wichtig. Ich habe mir parallel das Gleiche aufgeschrieben. Was ist eigentlich CAD? Schon mal gehört, aber das reicht ja oftmals nicht, um zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Ja, erstmal total cool, dass du ja so eine Laufbahn da auch in dem Unternehmen hingelegt hast und dann auch viel Verantwortung übernommen hast. Wann war so der Punkt, wo du gedacht hast, ich will jetzt irgendwie was Eigenes gründen?
Das war tatsächlich, habe ich sehr viele Hörbücher und Podcasts gehört, bin auch ein großer Fan. Und ich hatte immer eine Stunde Fahrt hin zur Arbeit und eine Stunde Fahrt zurück.
Das
und
geht.
Hab dann sehr viele Hörbücher gehört, was mir dann auch im Berufsleben sehr weitergeholfen hat. Und irgendwann ist es halt so in die Richtung gegangen, Startup, Gründung. Also es war erstmal Führung, Unternehmensleitung und so weiter. Und ist dann so ein bisschen in die Gründungsrichtung abgedriftet. Also vielleicht mein Algorithmus oder meine Interessen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, ich will was Eigenes schaffen für eine eigene Perspektive aufbauen, an meiner eigenen Zukunft auch arbeiten. Und dann stand es die ganze Zeit im Raum, dass ich die Firma übernehme, war auch am naheliegendsten. Und eines Tages bin ich zur Arbeit gefahren und habe so gedacht, ja, ich will das, ich mache das und jetzt spreche ich mit meinem Chef. Dann haben wir gesprochen und es hat dann am Ende zeitlich nicht gepasst. Und ich hatte aber diesen Wunsch so dringend, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt in dem besten Alter, ich habe keine extrem großen Verpflichtungen. Ich möchte jetzt einfach das Ganze durchziehen und einfach mal für mich probieren, ob das wirklich was ist. Und dann habe ich selbst gegründet, Anfang diesen Jahres.
Also Anfang 2025 dann, ne?
Anfang 2025, genau.
Ja, wow. Das ist noch gar nicht so lange her. Umso spannender, da jetzt auch so einen frischen Einblick zu bekommen. Und wie kamst du zu dem Namen? Beziehungsweise klär uns mal kurz auf, was der vielleicht auch bedeutet.
Ja, also du hast eben schon gesagt, ich spreche es immer in Geometry aus. Also eher so in die englische Richtung, weil es ist eine Mischung aus Geometrie und Baum. Und ich will halt auch so ein bisschen in meinen Designs so vereinfachte Form aus der Natur als Kunstwerk quasi für die Wand nutzen. Mhm. Und ich habe damals ein paar Namensideen gehabt und habe auch recherchiert, was noch frei ist. Und dann bin ich auf, ich weiß nicht ganz genau, wie ich drauf gekommen bin, aber das war auf jeden Fall dann unter den Top 3 und es war noch frei. Und dann habe ich mir die Domain gesichert und ich finde den Namen bis heute super. Also sehr kurz, einprägsam und beschreibt eigentlich auch das, was ich mache.
Ja, ist eine passende Story dahinter auf jeden Fall, wie ich finde. Und für alle, die da draußen zuhören und sich auch mal Gedanken über Namen gemacht haben oder das machen wollen, das Argument, die Domain ist noch frei, ist wirklich wichtig.
Ja, es hat sich jetzt sehr technisch angehört, auch in meinen Ohren, aber so ist es nun mal, ja.
Es ist tatsächlich so, ja. Am Ende des Tages, will man ja auch vielleicht eine .com oder .de Domain haben und nicht irgendwie eine ganz andere, es sei denn, da steckt noch eine gewisse Idee dahinter, aber Domainverfügbarkeit ist durchaus relevant. Von daher schaut euch das an bei der Namensüberlegung. Ich würde sagen, der Gründungsprozess selbst ist ja auch total spannend und nicht super einfach aus meiner Perspektive. Du hast dich dann Anfang des Jahres dafür entschieden. Wie bist du das Ganze angegangen, nachdem sozusagen auch vielleicht Naming und Co. stand? hast du eine GmbH gegründet. Kannst du uns da vielleicht irgendwie ein bisschen Einblicke geben, wie das für dich war? Und vor allem, weil ich nämlich den Disclaimer vorweg, ich empfinde Deutschland, also ich glaube, da bin ich nicht alleine, ja immer noch als bürokratisches Land, wo man auch durchaus Angst davor haben könnte, ja, steuerrechtlich und Co. was zu gründen. Wie hast du das wahrgenommen? Weil du kannst jetzt natürlich aus nächster Perspektive davon berichten.
Ja, also ich habe mich im Vorhinein auch informiert, welche Gründungsform am meisten Sinn macht und habe mich dann für ein Einzelunternehmen entschieden, ja, weil das auch vom bürokratischen Aufwand das geringste Übel ist, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und habe dann, was tatsächlich noch mehr Bürokratie war, einen Gründungszuschuss beantragt. Ja, also ich war dann die ersten 3 Monate 2025, war ich dann offiziell arbeitslos, habe Arbeitslosengeld bezogen und dann hat es mich auch tatsächlich 2 Monate ungefähr gekostet mit Hin- und Herschreiben, mit Businessplan und so weiter, bis ich dann den Gründungszuschuss bekommen habe. Und Gründungszuschuss ist im Prinzip weiterhin Arbeitslosengeld zu bekommen, plus 300 Euro on top nochmal für 6 Monate.
Und dieser Gründungszuschuss, den musstest du dann beim Arbeitsamt beantragen oder wie läuft das ab?
Genau, man stellt einen Antrag, dann wird erstmal geprüft, ob man überhaupt berechtigt ist und man muss aus der Arbeitslosigkeit den Antrag stellen. Das war bei mir der Fall und man muss auch noch Anspruch auf Arbeitslosengeld haben für, ich meine, mindestens 5 Monate. Und dann muss man nochmal einen Businessplan von einer dritten Stelle beglaubigen lassen, beziehungsweise man schickt ihn dahin, der wird bewertet, man kriegt dann quasi eine Bestätigung, die geht ans Arbeitsamt und dann bestätigen die im Regelfall das ganze Unterfangen und dann kriegt man den Gründungszuschuss.
Krass. Das war doch bestimmt auch eine spannende Phase für dich, wo du gedacht hast, oh Gott, hoffentlich geht das gut oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde tatsächlich, am Ende ist es jetzt nicht wirklich viel mehr als Arbeitslosengeld. Der große Vorteil ist natürlich, dass man nicht vermittelt wird. Man muss sich nicht weiter bewerben. Man kriegt nicht die ganze Zeit irgendwelche Termine oder muss da vorstellig werden, sondern das ist klar. Bei mir war das damals ab März. Ich habe gesagt, ich möchte das auch so schnell wie möglich dann machen. Ab März bin ich dann Vollzeit selbstständig und krieg weiterhin für 6 Monate diese Unterstützung. Aber das wird quasi auch vom Arbeitslosengeld abgezogen. Das heißt, der Anspruch, den ich jetzt noch hätte auf Arbeitslosengeld, der ist dadurch auch vermindert. Also.
Ah ja, okay. Wow, ja, also auch da viele Möglichkeiten und Wege, den Start vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen, zumindest aus der finanziellen Perspektive an der Stelle ja auch, war für dich wahrscheinlich auch relevant. Weil natürlich vollkommen klar ist, oder was heißt nicht vollkommen klar, aber die Frage ist ja auch, du hast ja sicherlich auch Hoffnung gemacht oder Vorstellungen gehabt, Erwartungshaltung geprägt für den Start. Was würdest du jetzt, wo wir quasi auch am fast letzten Tag des Jahres sind, wie würdest du da reflektiert betrachten? War das ein guter Start? Wie nimmst du das wahr?
Ja, würde ich eigentlich schon sagen. Also ich hatte auch vorher überlegt, ob ich in Teilzeit gründen möchte. Und jetzt rückblickend betrachtet, ist es wirklich gut gewesen, Vollzeit da zu starten, weil sonst hätte sich das Ganze über ein Jahr wahrscheinlich hingezogen, auch mit dem ersten Produkt und so weiter. Also da ist wirklich viel Zeit reingeflossen auch. Das heißt, Vollzeit war eine gute Entscheidung. Auch mit der Unterstützung kam ich dann mit meinen privaten laufenden Kosten klar. Und ja, wie gesagt, also das wäre in Teilzeit, glaube ich, nicht so schnell oder so gut gegangen. Gerade wenn man physische Produkte verkauft. Ich war wirklich Tag und Nacht hier in meinem Coworking-Space und habe da daran gearbeitet und die Zeit habe ich auch gebraucht.
Ja, auf jeden Fall. Können wir, glaube ich, gut nachvollziehen, dass man sich die Zeit da auch nehmen muss. Und wir hatten zwar jetzt einige Gründer auch schon, die auch irgendwie in Teilzeit gegründet haben. Ich meine, machen wir ja auch gerade. Aber du hast schon recht, es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt auch, also es ist auch nochmal unterscheidbar jetzt zwischen einem T-Shirt oder einem Hoodie, was man verkauft, ja, oder Designermöbel, die man jetzt gestalten muss, erstellen muss und so weiter. Nimm uns da einfach nochmal mit, wie bist du überhaupt auf Designermöbel gekommen?
Genau, also ich war immer schon leidenschaftlicher Heimwerker und habe auch immer eigene Sachen schon gebaut für meine Wohnung und so weiter, war da sehr kreativ und hatte auch damals den allerersten Prototyp von meiner Garderobe, die ich jetzt verkaufe, schon gebaut für zu Hause. Und ich war so begeistert einfach. Also der sieht jetzt, ist ganz rudimentär, sieht nicht so hochwertig aus wie das Produkt jetzt, weil ich selber zusammen gefrickelt habe. Und eigentlich hat mich immer genervt, dass das gekaufte Möbel entweder stundenlang aufzubauen sind oder im Endeffekt Sachen kaputt sind, man muss sie zurückschicken. Da habe ich mich so oft mit rumgeärgert, dass ich da auch was ändern wollte. Und ich wollte einfach Produkte, die Spaß machen beim Auspacken, Spaß machen beim Aufbauen und Spaß machen beim Anwenden, ne, und wirklich durchdacht sind. Und da habe ich gedacht, ja, ich komme aus dem Ingenieurbereich, ich kann das gut machen, ich kann das besser machen. Genau.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube, auch hier kennen viele den Pain, ne? Wenn man irgendwie sich was geholt hat an Möbeln und das aufbauen muss. Es macht nicht immer so viel Spaß und teilweise dann auch mehr oder weniger hochwertig. Und bei vielen Sachen, wo ich mir auch so denke, also auch bei unserer Garderobe, da könnte man irgendwie viel nutzbare Sachen auch irgendwie noch dran machen. Warum da jetzt nur zwei Haken zum Beispiel sind, anstatt da irgendwie jetzt das noch fortzuführen, so jetzt ganz plump gesagt, aber spannend. Und wie bist du dann am Anfang vorgegangen? Also du hast diesen Gründungszuschuss beantragt und was waren die nächsten Steps, die du dann gegangen bist?
Genau, als der Gründungszuschuss beantragt genehmigt wurde, bin ich dann quasi direkt in die Ja, ich habe dann noch alles Rechtliche gemacht, ich habe mich um Versicherung gekümmert und so weiter. Dann bin ich relativ schnell in die Produktentwicklung gegangen, habe quasi diesen Prototypen, den ich zu Hause hatte, als Grundlage genommen, habe den verbessert. Ich habe den ja schon ein Jahr genutzt gehabt vorher und habe dann noch Sachen optimiert, habe geguckt, wie kann man es am besten fertigen, auch in größeren Stückzahlen. Was sind da die besten Verfahren? Habe das dann konstruktiv optimiert und auch von der Anwendung. Habe dann nebenbei noch ein Montagesystem entwickelt, mit dem man die Garderobe einfach auf die Wand aufsteckt, was es also meines Wissens nach nicht nochmal so gibt. Und also da bin ich wirklich ein bisschen dann sehr ins Detail gegangen. Und dann habe ich auch Prototypen gemacht. Dann habe ich quasi für die Prototypen wollte ich erstmal was in der Hand haben, erstmal was testen. Ich kannte mich noch nicht mit 3D-Druck aus, weil wir damals in der Firma halt Metallbearbeitung gemacht haben und hatten auch keinen eigenen 3D-Drucker. Und ich hatte tatsächlich noch einen unbenutzt, den ich mal geschenkt bekommen habe, einen ganz alten. Und dann habe ich mir 3D-Druck beigebracht. Auch alles Learning by Doing mit Unterstützung von ChatGPT. KI hat mir das Ganze beigebracht, optimiert und tatsächlich auch dann Teile gedruckt für die, die ich tatsächlich heute noch benutze für die Produkte. Also das war für die Prototypenentwicklung super wichtig und tatsächlich habe ich auch geschafft, dann fertige Teile zu produzieren, auch wirtschaftlich für mich. Weil ich sonst hätte alles einkaufen müssen über einen Lieferanten. Da musst du extrem große Stückzahlen auch abnehmen, was den Preis sehr oder die Investition sehr in die Höhe treibt. Und ich bin bootstrapped nur mit meinem Eigenkapital reingegangen, mit dem Ersparten, was ich hatte. Genau, und dann habe ich das Produkt quasi so weit gebracht, dass ich es wirklich in der Hand hatte, den ersten fertigen Prototypen, dann habe ich noch mit den Lieferanten verhandelt, was eigentlich auch super, super wichtig ist und bin auch einmal auf die Nase gefallen, habe 3.000 Euro verloren bei einem Lieferanten, aber es gehört dazu und im Endeffekt sind es jetzt keine extremen Summen, worüber ich rede, aber wenn man guckt, was ich investiert habe, dann ja, nur von meinem Eigenkapital, da tut das schon weh. Genau, und dann habe ich wirklich ja gute Lieferanten gefunden, bin da vorbeigefahren, habe quasi mit denen alles besprochen, habe viel Zeit reingesteckt, dann ist natürlich immer wieder was schiefgegangen, aber am Ende habe ich dann den Entschluss gefasst, eine größere Stückzahl zu bestellen und mir die erstmal aufs Lager zu legen. Und dann, ich biete jetzt auch jede Farbe an für diese Garderobe. Das kann ich nur machen, weil ich halt eine Pulverbeschichte habe, die hier direkt in Köln ist. Super flexibel und da kann ich hingehen, machen wir heute mal eine in Rot zum Beispiel. Und ich wollte auch die Flexibilität behalten. Was natürlich jetzt auch ein bisschen den Preis oder die Kosten in die Höhe treibt. Da muss man einfach dann irgendwie, ist es eine strategische Entscheidung dann, zu sagen, ich bleibe flexibel, statt jetzt in noch viel größeren Mengen einzukaufen und immer das gleiche Produkt anzubieten.
Ja, und am Ende ja auch, würde ich sagen, für einen Kunden.
Ja.
Also ich wäre dann ja schon bereit, wenn ich meine Lieblingsfarbe irgendwie oder einen bestimmten Ton, der zu meiner Inneneinrichtung passt, dafür halt ein paar Euro mehr bezahle, so, dann bin ich da auch bereit für das zu tun. Also, und dass du dann trotzdem noch die Flexibilität hast, ist ja, finde ich, eigentlich im ersten Moment so eine Win-Win-Situation.
Ja, genau. Also finde ich auch, das war in dem Fall dann die richtige Entscheidung. Ich habe jetzt vor kurzem auch noch mal eine Umfrage gemacht zu der Garderobe, um wirkliche Kundenmeinung oder Interessentenmeinung auch einzuholen. Man kriegt von überall Tipps, muss aber aufpassen, worauf man wirklich hört und also manchmal auch ein bisschen dickköpfig sein, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Auf jeden Fall hat die Umfrage auch nochmal ergeben, dass eigentlich die Individualität bei solchen Designerprodukten fast der Top-Faktor ist. Ne? Also super wichtig für die Kunden.
Ja, cool, dass du dich damit auch beschäftigst und ganz konkret auch die Möglichkeit gibst, da ja seine Stimme zu äußern. Auch wenn du schon richtig gesagt hast, man muss nicht immer alles auf die Goldwaage legen, sondern natürlich auch abwägen, was da ja Relevanz hat und wie man das Ganze priorisieren möchte letztendlich. Und weil wir da gerade bei sind, will ich da noch bei bleiben bei dem Thema, sozusagen von der Chronologie her auch. Über welche Kanäle hast du dann gestartet, deine Produkte zu verkaufen? Das finde ich immer relevant zu wissen, so als Einordnung, weil es sind halt nun mal Designermöbel. Du wirst wahrscheinlich eine eigene Website gehabt haben. Wie bist du sonst vorgegangen und hast deine ersten Produkte verkauft?
Mhm. Genau, also ich hatte, als ich gegründet habe, habe ich auch eine kleine Webseite gemacht. Die habe ich da damals noch selber programmiert. Die sieht, wenn ich mir die jetzt angucke, sehr grauenvoll aus. Habe mich dann aber entschieden, nochmal einen Shopify-Shop zu machen, den ich auch bis heute dann komplett alleine auch manage. Und dann musst du natürlich erstmal Traffic da drauf kriegen. Aber dazu später, ich habe dann auch noch mit über Amazon das Produkt gelistet, über FBA dann auch 30 Garderoben zu Amazon geschickt. Da sind immer noch welche von die jetzt von Amazon abverkauft werden. Und bei Etsy habe ich das Produkt auch gelistet. Ich hatte vorher wenig Vorerfahrung, habe mir auch dieses, das Listing ist ja auch eine spezielle Sache für sich. Da musste ich mich auch erstmal reinarbeiten. Und auch mit dem Versand zu Amazon ist es alles nicht so super selbsterklärend, aber hat im Endeffekt alles funktioniert. Also das sind jetzt meine aktuell drei Kanäle über meine eigene Internetseite, meinen Webshop, über Etsy und Amazon.
Mhm. Genau. Weil Interesse halber, was sind da für dich aus deiner Perspektive die nächsten Steps? Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, es gibt dann mittlerweile, ich sag mal, bei Otto oder auch bei Kaufland oder sonst wie sind es ja auch gefühlt Shops, die quasi alles vertreiben und verkaufen. Da könnte ich jetzt deine Produkte so prinzipiell mir auch vorstellen, auch wenn die natürlich in einem höheren Preissegment sind. Oder ist es eher so der Schritt für dich, dass du sagst, Mensch, ich will in einem Siegmüller oder ich weiß nicht, in einem anderen Möbelausrichter gelistet sein online. Aber ja, nimm uns gerne mal mit, was wären da deine Perspektiven?
Ja, da habe ich auch viel drüber nachgedacht und ich habe dann für mich eigentlich rausgefunden, dass eigentlich der beste Weg für meine Marke auch ein Designer-Möbelgeschäft ist. Also jetzt nicht so ein großer Laden, weil das dann, es muss ja auch vom Preis übereinstimmen und von der Qualität. Und ein Stück weit sehen die Leute ja dann auch nicht mehr unbedingt die Marke, sondern sehen, ich habe das, ich habe die Garderobe jetzt bei Siegmüller zum Beispiel gekauft. Und viele denken dann auch, es ist eine Siegmüller-Garderobe oder so. Also ich will schon noch den Fokus auf dem Online-Handel lassen. Aber Einzelhandel finde ich auch gut, wenn man, also es ist eigentlich ein Produkt, was man, jetzt, ich spreche jetzt von der Garderobe, auch von dem Schlüsselbrett, das sind beides Produkte, die man eigentlich sehen muss, anfassen muss. Also das ist schon ein großer Vorteil, weil online darzustellen, wie die Produkte wirklich wirken, wie sie sich anfühlen, wie die in der Anwendung sind, das ist schon schwierig rüberzubringen mit Videos und Bildern. Deswegen will ich das auf jeden Fall angehen, aber eher so in der Designer-Möbel-Richtung.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade bei höherem Preissegment vielleicht auch der Wunsch eher vorhanden ist, das mal zu spüren, das Produkt in die Hand zu nehmen, in Anführungszeichen. Von daher wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Und ich bin ja auch, weiß Gott, nicht der Möbelexperte. Insofern gut, dass du da weißt, was Sache ist.
Ja, wusste ich vorher auch nicht. Ich musste das alles lernen und ausprobieren, umfragen und so weiter.
Cool.
Sascha, wenn du hast jetzt gesagt, du hast 3 Kanäle. So als kleinen Insider vielleicht, was würdest du bisher sagen, ist bei dir so der stärkste Kanal, oder wo du jetzt sagen würdest, welcher Kanal funktioniert für dich oder für Leute, die jetzt Möbel verkaufen, irgendwie am besten? Was hast du für Erfahrungen gemacht da?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich auch die meiste Zeit und Werbung in meinen eigenen Online-Shop gesteckt habe, weil ich da ja mit Abstand die größte Outcome dann habe, ne? Weil ich nicht die Gebühren zahlen muss, die schon sehr happig geworden sind mittlerweile bei den anderen Plattformen. Deswegen, ich kann es nicht sehr, sehr fair vergleichen, weil ich nicht überall gleich viel Marketingkosten auch reinstecke. Von daher, aber es funktioniert über den Webshop, aber nur natürlich mit bezahlter Werbung für mich. Klar. Genau, das macht mir auch am meisten Spaß, über den eigenen Shop zu verkaufen. Dann hat man auch die Kontakte. Also es hat viele Vorteile wirklich.
Ja, da fällt mir gerade ein, hast du auch mal darüber nachgedacht, dass vielleicht, es gibt ja auch viele, Home-Interior-Influencer, auch im deutschsprachigen Raum, hast du schon mal überlegt, dass denen, also ich weiß nicht, ob das geht oder ob man das macht, aber das war gerade so ein spontaner Gedanke, ob man solchen Leuten, Influencern, sowas auch mal zuschicken könnte und also weißt du, um halt irgendwie so nochmal auch Aufmerksamkeit auf die Marke zu ziehen.
Ja. Da habe ich tatsächlich auch schon viele Anlaufversuche gemacht. Also ich habe jetzt noch keinen Deal mit einem Influencer gemacht. Würde ich aber sehr, sehr gerne machen und auch das ist sehr zeitaufwendig und man muss, glaube ich, auch die richtige Größe von Influencer finden. Ich habe sehr viele Absagen bekommen, zum Beispiel Influencer, die nur große Marken nehmen, die im Vorhinein große Summen Geld schon zahlen, da reicht es nicht nur, das Produkt hinzuschicken. Und da muss man halt wirklich jemanden finden, der da wirklich auch für das Produkt wirbt, wenn man nur das Produkt schickt zum Beispiel. Und auch das ist dann nicht so einfach. Also ist meine Erfahrung. Vielleicht habe ich auch die falsche Herangehensweise, weil, wie gesagt, bei mir ist vieles Learning by Doing. Und kann ich nicht ganz genau sagen, aber will ich auf jeden Fall angehen. Und ich denke, das ist ein großer, großer Hebel, auch für den Social Media Account generell.
Total. Und ich glaube, dass das sogar ein Vertrauensthema ist insofern, als dass Menschen, die diesen Personen folgen und dann eben die Erfahrung live geschildert bekommen, für die ist das dann ja fast so, als wenn sie das Produkt selber in der Hand gehabt hätten und ja, Erfahrung damit gemacht haben. Insofern kann es dann ja sozusagen das reale Anfassen und Ausprobieren des Produkts ersetzen. Fände ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz, aber ich kann auch deine bisherige Herausforderung nachvollziehen, dass gerade für junge und kleine Unternehmen das gar nicht so einfach ist, den richtigen zu finden oder die richtige zu finden, die darauf Bock hat, die dazu passt, die von der Größe her passt und auch von, ja, vom sonstigen Inhalt natürlich auch, und die dann jetzt nicht direkt schon mit irgendwie 1.000 Euro Starthandgeld irgendwie da verlangt. Also kann ich nachvollziehen, ist heutzutage echt nicht einfach, da den richtigen Anker zu finden. Aber ich glaube auch, dass das ein guter Hebel sein kann. Also sich da die Augen offen zu halten, macht sicherlich Sinn, ja.
Ja, also die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch bei anderen Möbel-Online-Stores oder bei Möbelläden gesammelt, dass es schwierig ist, als kleine Marke mit wenig Produkten. Also ich habe auch oft die Ausrede oder die Begründung gehört, ja, wir nehmen nur Marken ab 5 Produkte oder du bist so unbekannt quasi, ne? Also von daher ist schwierig, generell Fuß zu fassen. Und ich will natürlich weitere Produkte machen, aber als One-Man-Show ist es immer zeitaufwendig und muss es auch. Genau, das braucht eben seine Zeit. Es geht nicht von jetzt auf gleich.
Absolut nachvollziehbar. Und an dieser Stelle dann auf jeden Fall mein persönlicher Appell. Leute, lasst auch Menschen und kleinen Unternehmen die Chance, die noch nicht die Reichweite haben, die ihr euch vielleicht wünscht. Ich kann Sascha absolut nachvollziehen, weil auch wir, so Jonas und ich, natürlich auch Menschen anfragen für unseren Podcast, die dann auch Kennzahlen abfragen und Co. und die dann sich vielleicht gar nicht mehr melden. Manchmal wäre auch ein Nein angenehmer als ein No-Show sozusagen. Aber das ist natürlich eine Schwierigkeit als junges, kleines Unternehmen, ohne die entsprechenden Kennzahlen zu haben, die vielleicht andere bieten können, dass man da direkt ausgeschlossen wird, so in gewisser Aussicht. Ne? Das ist schade. Insofern gebt diesen Menschen wie Sascha und uns eine Chance.
Vielen Dank.
Sascha, lass uns nochmal zurückgehen. Als du gegründet hast, du hast ja gesagt, du hast den Gründungszuschuss beantragt, warst dann ja sozusagen arbeitslos. Wie hat dein Umfeld da eigentlich drauf reagiert? Weil fester Job und ach nee, jetzt probiere ich das aber aus. Was haben die gesagt?
Ja, das war sehr durchmischt. Also muss ich ehrlich sagen, also es war von Leuten, die sehr skeptisch waren, beziehungsweise Unverständnis gezeigt haben. Ich habe öfter die Frage gehört, ja, und wann bewirbst du dich jetzt oder wann fängst du jetzt einen neuen Job an? So, und da musste ich halt immer wieder sagen, nee, ich will selbstständig werden, ich will mein eigenes Business aufbauen und jetzt nicht einen neuen Job suchen. Ich hatte dann auch ein paar Jobangebote, diese Sachen sind halt relativ verlockend. Und da muss man dann ein bisschen widerstehen. Und ich hab mich dann immer wieder gezwungen, den Fokus auf der einen Sache zu halten, das eine Produkt zu machen, Werbung dafür zu machen und den Weg mit Geometry zu gehen. Da muss man dann manchmal auch ein bisschen Scheuklappen anlegen. Aber auch, was ich gemerkt habe, viele Leute waren sehr interessiert, hatten auch sind quasi, hatten auch Respekt, haben gesagt, Respekt für den Mut, dass du das durchziehst. Und andere Leute haben mich auch sofort unterstützt. Familie, Freunde, die konnte ich immer für alles fragen oder kann ich immer noch für alles fragen. Haben mir viele Tipps gegeben, mich motiviert. Also war irgendwie sehr gemischt, von allem immer was dabei. Aber man muss dann auch ein bisschen an seinem Ziel dann festhalten.
Das stimmt. Darf ich fragen, ob du konkrete Erfahrungen gesammelt hast von Personen, die dir vielleicht nahestehen aus Family and Friends, die auch selbstständig sind oder gegründet haben? Oder bist du da jetzt der Erste sozusagen?
Ja, ich glaube, ich bin der Vorreiter soweit. Also in meiner Familie ist niemand selbstständig. Mhm. Und von meinen Freunden auch, eigentlich von den engen Freunden niemand. Von daher war es auch so ein bisschen, am Anfang bin ich ja, wie gesagt, mit wenig Kontakt in der Branche gestartet, auch mit niemandem, den ich so direkt fragen konnte, hör mal, wie läuft das, was mache ich jetzt? Da war ChatGPT mein bester Freund. Und ja, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal starten würde, dann würde ich mir, glaube ich, jemanden suchen, der mich da auch noch direkter beraten kann oder der das Ganze schon mal durchlebt hat. Oder habe ich jetzt im Nachhinein Leute kennengelernt, die auch in der Branche schon sowas hinter sich haben. Da vielleicht erstmal recherchieren, wen gibt's da, vielleicht auf LinkedIn anschreiben oder so. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, es ist einfach nur, es erleichtert den Weg und man merkt, okay, das hat schon mal jemand durchlebt, das Ganze. Man hat sehr viele Gemeinsamkeiten sofort. Man hat die Themen, worüber man redet. Das hilft schon sehr. Ne?
Wenn wir das mal quasi als Tipp für andere Menschen formulieren würden, die auch an diesem Startpunkt stehen und was Eigenes gründen wollen oder schon gegründet haben, jetzt aber auch im engeren Umkreis ja tatsächlich nicht so diese Personen haben, die aus eigener Erfahrung berichten können. Wäre dann dein Tipp sozusagen, geht auf Leute zu und sucht euch Ansprechpartner oder könntest du da noch was anderes mit auf den Weg geben?
Ja, das würde ich schon sagen, geht auf Leute zu, fragt, was so die Probleme sind bei der Gründung, oder hört euch den 5-to-9 Podcast an.
Stimmt, das ist ein sehr guter Tipp.
Ja, ich denke schon.
Cool.
Genau, Sascha, du hast ja gesagt, du bist oder du hast ja auch ein bisschen Geld auch in den Sand gesetzt. Also ist ja immer relativ. Was war auf dem Weg so die mutigste Entscheidung, würdest du sagen, die du getroffen hast, abgesehen von dem finanziellen vielleicht auch?
Ja, also abgesehen vom finanziellen wäre es, glaube ich, die Entscheidung zu gründen einfach. Ich hatte einen Moment, wo ich dann wirklich investiert habe, Material gekauft habe, ohne Lager. Ich wusste nicht, wo ich die Sachen lager. Es war ein Risiko, weil ich nicht wusste, wie sind die Lieferanten. Also das war eigentlich, glaube ich, der Moment, wo ich am meisten Angst hatte, dass es schief geht. Und da habe ich wirklich viel Geld ins Schwarze quasi reingesteckt. Und aktuell lagern die Sachen auch bei mir zu Hause. Ich habe 500 Kartons Mindestmenge zum Beispiel gekauft und solche Sachen. Also ja, und ich wusste gar nicht, ob das Produkt überhaupt funktioniert. Ich fand's cool, mir hat Spaß gemacht. Ich war so begeistert davon und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt das Risiko ein und kaufe jetzt die 100 Stück. Und ja, das war so ein harter Moment. Ja.
Also hast du im Vorfeld das Produkt jetzt gar nicht so getestet oder jetzt nicht gesagt, hier ist ein Prototyp und das mal Leuten gezeigt oder so? Oder also wie hast du, du warst einfach selber überzeugt, so das wird funktionieren und hier go for it?
Ja, ein Stück weit schon. Also wie gesagt, ich hatte den Prototypen schon vorher, von dem ich begeistert war, von dem auch meine Freunde und Gäste und so weiter begeistert waren. Ich habe jetzt tatsächlich vorher, bis auf den Businessplan, die Marktanalyse, habe ich noch nicht so viel recherchiert, beziehungsweise noch nicht so viel getestet. Mhm. Also ich habe dann quasi direkt die 100 Stück bestellt, weil ich so überzeugt davon war. Ist jetzt vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen Kamikaze gewesen. Ich hätte vielleicht vorher ein paar Renderingsbilder oder so generieren sollen und die schon Leuten zeigen und nach ihrer Meinung fragen. Aber ich war irgendwie innerlich so überzeugt davon. Und ich war auch so ein bisschen, ja, wollte unbedingt den Weg gehen. Und dann ist es halt so gekommen, ohne große Tests, was ich jetzt zum Beispiel beim zweiten Produkt anders gemacht habe. Da habe ich das halt wirklich auch Leuten gezeigt, gegeben zum Testen. Ich hatte das auf der Messe mit. Die haben es ausprobiert. Habe ich sehr gutes Feedback bekommen. Auch auf der Messe ist halt auch immer super direktes Feedback. Ne? Man spricht sofort mit den Leuten. Die testen das, die sagen einem, boah, cool, wann gibt's das zu kaufen? Und ich hatte damals den Prototypen noch mit. Also es war noch gar nicht zum Verkauf und die wollten es schon kaufen. Von daher war das für mich ein gutes Zeichen, dass ich weitermache mit dem zweiten Produkt, mit dem Schlüsselbord.
Okay, also genau, das war jetzt.
Sorry. Das war die IDD, beziehungsweise ich war auf der Machwerkschau, das ist in Köln-Kalk. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Da ist so eine, ja, so ein Fabrikgelände, wo jetzt auch viele Startups sind, die machen Coworking Space. Und da waren halt große Ausstellungshallen, die für die International Design Days Messe dieses Jahr genutzt wurden. Und da bin ich auch dann über Kontakte reingekommen. Wäre wahrscheinlich sonst auch schwierig geworden als kleine Marke. Aber da habe ich auch Glück gehabt, dass ich da mitmachen konnte und habe sehr, sehr viele Erfahrungen da gesammelt, neue Kontakte geknüpft. Das war sehr viel wert, diese Messe.
Okay, ich wollte gerade eben nur noch fragen, was das zweite Produkt war, aber das ist dann dieses Schlüsselbrett, was man an die Wand hängt, ne? Was aus?
Genau. Genau, das zweite Produkt ist so ein magnetisches Schlüsselbrett, wo Schlüssel magnetisch halten. Also sind sechs starke Magnete verbaut. Man kann quasi seinen Schlüssel da dran werfen. Und es ist auch so an der Wand montiert, dass es so ein bisschen aussieht wie schwebend an der Wand, auch mit Magneten. Also ich habe immer sehr viel Wert auch auf den Montagemechanismus gelegt, dass es schön an der Wand aussieht.
Ja, für alle, die jetzt den Videopodcast schauen, das sieht man ja quasi auch hinter dir, oder?
Ja, genau.
Das ist QVC. Wir haben jetzt folgenden Rabattcode.
Ja, ich habe eben schon, während wir hier gesprochen haben, Sascha, auf der Webseite
hast geguckt. Schon bestellt?
Das noch nicht, aber ich habe gesehen, du hast momentan einen Sale am Laufen. Also ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber wenn die Folge rauskommt und der noch da ist, geht auf jeden Fall mal auf die Seite von Sascha. Wir werden das alles verlinken. Genau, wollte ich nur noch dazu sagen.
Genau, vielen Dank. Bis Ende Januar.
Sehr gut, ja, dann sollte das ja vielleicht noch passen, ja.
Gutes Timing. Super spannend. Genau. Ich glaube, wir haben gar nicht alle Fragen gestellt, die wir stellen wollten und haben jetzt aber schon tatsächlich einige Zeit gesprochen, aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich noch ein bisschen weiter, weil wir noch ein paar, glaube ich, brennende Fragen haben. Ich würde fast sagen, gerade in Bezug auf diese Selbstständigkeit, die du eingegangen bist, das Gründen, den Prozess dahinter und Co. Was würdest du denken, was war so das Schwierigste, als du dich entschieden hast, ich ziehe das jetzt durch? Was war so der größte Schritt, der da zwischen diesem nächsten Schritt stand und zwischen dieser Entscheidung? Also ich glaube, ich muss die Frage anders stellen. Das war zu viel geredet. Was unterschätzt man am meisten, wenn man an Gründung und an Selbstständigkeit denkt?
Ja, also was ich persönlich ehrlich gesagt unterschätzt habe, ist Marketing. Also ich habe gedacht, Marketing ist unter den anderen Bereichen, wie zum Beispiel Buchhaltung, Grafikdesign, Programmieren oder 3D-Druck, einfach ein weiterer Bereich, den man lernen muss, aber dass Marketing so eine Schlüsselposition hat und damit alles steht und fällt, hätte ich nicht gedacht, also nicht so im Detail. Also genau, und da hätte ich, glaube ich, auch lieber vorher noch ein bisschen mehr drüber gelernt. Vielleicht, also wenn ich jetzt nochmal starten würde, hätte ich, glaube ich, auch vielleicht für eine Marketingagentur oder so für ein halbes Jahr gearbeitet. Also ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Learning by Doing und das habe ich wirklich unterschätzt. Ne? Also und die Vielseitigkeit. Also ich meine, ich habe jetzt alleine gegründet und wie viele Sachen man dann wirklich machen muss. Also auch eine Bedienungsanleitung schreiben, ne? Dafür muss man wirklich fast ein Grafikdesigner sein und Also es ist wirklich eine Verpackung zu machen, die auch nachher gut aussieht, die passt. Also solche Sachen habe ich halt auch ein bisschen unterschätzt. Aber wie gesagt, ich habe dann viel auch mit ChatGPT unterstützend gemacht, was mir sehr, sehr viel geholfen hat auch. Dann teilweise in Bereichen, wo ich gedacht habe, ja, das kann ChatGPT jetzt nicht wissen. Ich habe dann mit ChatGPT meinen 3D-Drucker repariert. Also wirklich, hat mich sehr unterstützt da.
Also ich finde das irgendwie klasse. Es ist jetzt ja schon mehrmals so zum Vorschein gekommen, dass du sehr, sehr viele Sachen ausprobiert hast. Und ich glaube, das können wir auch nochmal als Learning, glaube ich, für alle jetzt mitnehmen, die jetzt hier zuhören. Also es inspiriert mich auch selber wirklich nochmal, das mal so von dir zu hören, dass du dich in so viele verschiedene Sachen reingefuchst hast, eigentlich ja noch einen anderen Background hast, dann noch Marketing machst und dann hier noch Bedienungseinleitungen schreibst, Produktverpackung designst, und das alles zusammenhält, das ist ja schon auch echt krass, muss man auch mal an der Stelle sagen. Und dass KI da dich auch so unterstützen konnte, so als Sparringspartner, ja, ist ja auch schon eine starke Sache. Also würde ich auch hier an der Stelle jedem empfehlen, der irgendwie alleine jetzt erstmal startet. Wir hatten den Vorteil, dass wir uns immer austauschen können. Aber auch wir nutzen natürlich auch ChatGPT und Co., weil wir auch natürlich längst nicht alles wissen können. Genau, das hat uns auf jeden Fall auch geholfen. Und wollte ich an der Stelle nochmal aufgreifen und mitgeben.
Ja, ja, du sagtest, also Sparringspartner trifft es eigentlich ziemlich gut. Und auch mit der Bürokratie hilft es am Anfang. Ich habe teilweise die Formulare einfach den Text kopiert und habe gesagt, was schreibe ich jetzt wohin? genauso bei dem Amazon-Listing auch, ne? Also es hilft extrem. Und ich glaube, ohne KI wäre ich lange nicht so weit wie jetzt.
Ja. Sascha, lass uns nochmal jetzt, wir nähern uns langsam dem Ende der Podcast-Folge leider schon. Ich glaube, wir hätten noch sehr viele Fragen. Aber du musst ja trotzdem auch irgendwie immer neue Inspirationen sammeln. Und wir fragen immer zum Ende der Podcast-Folge, was unsere Gäste so inspiriert. Was ist es denn bei dir?
Ja, also mich inspirieren Podcasts und Hörbücher sehr, aber auch Stories, die ich von anderen höre, Leute, die ich in der Branche kennengelernt habe, die auch selber gegründet haben. Und dann denkt man immer so, ja, man kann es alles machen, man kann alles erreichen. Man muss sich einfach nur mal hinsetzen und sich die Zeit nehmen. Und wirklich, man kann alles lernen. Und ich habe mir auch immer gedacht, ich habe damals, ich glaube, für mein Studium 60.000 Euro ausgegeben. Und jetzt habe ich ein Unternehmen gegründet, was auch ungefähr in dem Bereich liegt. Und von dem Studium weiß ich kaum noch was. Und was ich in diesem einen Jahr gelernt habe, das passt nicht in 5 Jahre. Also das ist wirklich enorm. Und heutzutage ist das Wissen überall verfügbar. Man kann wirklich alles lernen. Also es gibt kaum noch Grenzen. Und auch ein Studium ist, man lernt halt immer Sachen, die auch gelernt werden müssen. Aber im Endeffekt ist es nichts, was man sofort anwendet. Und für mich war es auch wirklich dieses Jahr ins kalte Wasser zu springen und die ganzen Sachen zu durchleben. Ein zweites Mal wird es mir jetzt einfacher fallen. Und ich habe immer gesagt, das Lernen ist mir das Wichtigste. Und das nimmt mir keiner mehr. Ne? Also.
Ja, auf jeden Fall. Du hast auch jetzt schon sehr viele Tipps und Ratschläge gegeben. Aber wenn du jetzt nochmal am Anfang stehen würdest, also nochmal Anfang des Jahres, was würdest du dem jüngeren Sascha mitgeben?
Ja, ich glaube, ich würde, wie gesagt, das Marketing-Thema nochmal tiefergehend im Vorhinein lernen und mich da ein bisschen mehr einarbeiten. und einfach, wie gesagt, vielleicht jemanden suchen, der das Ganze durchgelebt hat, den man dann auch nochmal in Person fragen kann, weil ChatGPT ersetzt auch keinen Menschen. Und nochmal alles wirklich als Story von jemandem zu hören, ist wirklich sehr, sehr wichtig und inspirierend.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns nochmal zum Schluss nochmal so einen kleinen Ausblick geben. Was sind so deine nächsten Steps, die du angehen möchtest jetzt im neuen Jahr? Also wir befinden uns ja, wenn die Folge rauskommt, schon im neuen Jahr. Was willst du da erreichen? Was sind die Ziele?
Ja, also mein Ziel für 2026 ist auf jeden Fall, 5 Produkte zu haben. Ich weiß noch nicht, wie lange ich es alleine hinkriege, das Ganze zu managen. Ich will auf jeden Fall wachsen, weil ich das auch immer geliebt habe, im Team zu arbeiten, auch in meiner 9 Jahre Angestelltenzeit. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Und ich will auf jeden Fall wachsen, noch weitere begeisternde Produkte machen. Leute einstellen und aber mal schauen, wo es hingeht. Ne? Also das sind so meine Ziele. Erstmal muss ich wirklich auch 100% finanziell davon leben, weil ich jetzt den Gründungszuschuss nicht erweitert bekommen habe. Das heißt, der ist schon im August ausgelaufen. Das heißt, ich muss jetzt auch ein bisschen gucken, wie ich finanziell klarkomme. Also das ist dann erstmal der erste Schritt. Aber dann langfristig wird es auf jeden Fall in die Wachstumsrichtung gehen.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und verfolgen dich weiterhin. Und genau, dann würde ich sagen, Andi, wenn du auch nichts mehr hast, dann neigen wir uns dem Ende. Wir werden auf jeden Fall alles verlinken, also deine ganzen Kanäle, Webseite und wie gesagt, wenn der Rabatt, der Sale ja noch läuft bei dir und selbst wenn er nicht läuft, schaut noch vorbei. Echt coole Produkte, die du da machst und genau.
Ich bin wunschlos glücklich und danke für deine Insights, Sascha.
Ja, vielen Dank für die Chance.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.